News. Heute gab es gleich mehrere wichtige Pressekonferenzen. Einmal die von Joachim Löw, außerdem eine der DFL und dann wurden auch noch die WM-Qualifikationsgruppen ausgelost. Wir sprechen natürlich ganz ausführlich hier darüber, schauen auch auf die Champions League und auf einen frustrierten Leroy Sané. Aber jetzt starten wir erstmal mit dem Bundestrainer, denn der hat heute gesprochen. Einige werden sagen, endlich. Der Bundestrainer, nachdem nämlich zuvor der DFB ganz offiziell und Oliver Bierhoff ihm das Vertrauen ausgesprochen hatten, hat er nun also heute Rede und Antwort gestanden und zwar 60 Minuten lang auf einer Pressekonferenz.
Der Abgetauchte stellt sich, was in der Öffentlichkeit oft wie ein Krimi auf der Suche nach dem Täter anmutete, gefällt dem Bundestrainer ganz und gar nicht und bricht jetzt sein Schweigen.
Vielleicht vorneweg möchte ich eines mal ein bisschen ins richtige Licht rücken. Wer mich kennt, der weiß sicherlich, dass ich konstruktiver Kritik immer ganz offen gegenüberstehe und mich mit der auseinandersetzen kann natürlich auch. Und wer mich kennt, der weiß natürlich auch, dass ich mich natürlich auch stelle. Deswegen hat es mich schon auch ein bisschen gewundert, dass man liest oder auch hört, Löw ist abgetaucht. Am Ende, ich bin der Trainer, ich rede, wann ich denke auch, dass es richtig ist. Ja? Und jetzt war das Prozedere so, dass man gesagt hat, okay, die 4. Dezember ist die Präsidiumssitzung, danach rede ich. Ich entscheide auch, wann ich rede. Wir haben leider jetzt erstmal kein Spiel. Ja?
Kein Spiel, aber nach dem 0:6 gegen Spanien viel Diskussionsbedarf. Dass auch DFB-Präsident Fritz Keller öffentlich uneingeschränktes Vertrauen für Löw vermissen ließ, bringt ihn in Rage.
Ich habe mich sehr darüber geärgert und das kann ich hier auch nochmal deutlich zum Ausdruck bringen, sehr darüber geärgert, dass viele, viele Dinge nach der ersten Pressemitteilung an die Öffentlichkeit geraten sind, von wem auch immer. Das hat mich persönlich, muss ich sagen, maßlos enttäuscht. Und das habe ich auch bei der Sitzung mit dem Präsidium, ich glaube, das habe ich auch klar und deutlich gesagt, und mich damit auch nicht einverstanden erklärt. Da gibt es Dinge, die da vorgefallen sind, die so nicht in Ordnung waren. Da weiß man auch, da herrscht dann vielleicht auch Explosionsgefahr bei mir, wenn die Dinge dann vielleicht so nach außen gehen, die nicht da nach außen gehören. In dieser Präsidiumssitzung ist eigentlich in diesem Gespräch letzten Montag ist ganz klar das Vertrauen ausgesprochen worden. Und von daher war das für mich wichtig. Ich möchte nur nicht, dass man irgendwie so vielleicht und was auch immer, ja, klare Anweisungen, klare Überzeugung oder keine Überzeugung. Das ist mir persönlich wichtig. Aus Überzeugung Dinge machen und tun und nicht aus anderen Gründen. Weil so arbeiten wir auch im Trainerstab nach unserer Überzeugung.
Weiter überzeugt ist Löw auch von seiner Mannschaft.
Grundsätzlich sage ich nochmal, dass wir in diesen 1,5 Jahren vieles gut gemacht haben. Und man hat ganz klar gesehen, dass die Mannschaft sich auch entwickeln kann. Und dass die Mannschaft schon auch, sagen wir mal so, das Vertrauen, das wir in sie haben, absolut verdient. Weil wir haben große Möglichkeiten.
Aber vielleicht noch mehr Möglichkeiten, wenn zum Beispiel Hummels, Boateng und Müller wieder zum Kader gehören würden.
Was beim Umbruch eben auch wichtig ist, dass man Spielern, jungen Spielern, die Potenzial haben, dass man ihnen Raum, Zeit gibt, sich zu entwickeln. Sie brauchen diese Möglichkeit eben auch zu spielen und sich zu entwickeln. Aber das Allerwichtigste ist, im nächsten Jahr zu entscheiden. Und da bin ich der Allererste mit meinem Trainerteam, der das tut, zu sagen, okay, und da wägt man ein bisschen ab. Was braucht die Mannschaft? Ist die Mannschaft in der Lage, bei diesem Turnier erfolgreich zu sein? Sind die Spieler gesund? Gibt es vielleicht Verletzungen? Das weiß ich heute nicht. Was bringt uns allen den größtmöglichen Erfolg? Und wir, die in der Verantwortung sind, machen sich darüber die meisten Gedanken. Und dann werden wir entscheiden, was ist das Beste für den Erfolg und gar nichts anderes.
Letzte Nachfrage, Herr Löw, zum Kontakt. Es könnte ja auch sein, dass Sie dann sagen, wir stehen eh nicht zur Verfügung. Hat man das schon mal abgetastet?
Nein, habe ich noch nicht, nein.
Löw macht die Tür für das Trio wieder auf. Zumindest das ist neu. Der Zeitpunkt für ein Fazit oder gar ein Rücktritt ist für den Bundestrainer aber noch nicht gegeben.
Wir haben immer gesagt, nach dem Turnier da wird irgendwie Bilanz gezogen. Da wird Bilanz gezogen. Da müssen wir entscheiden, okay, da muss der Verband entscheiden, da muss vielleicht auch der Trainer entscheiden, haben wir die Ziele erreicht oder nicht. Was auch immer, da gibt es ja viele Dinge, die man bespricht.
Nach dem DFB-Debakel in Spanien ist Löw vielleicht abgetaucht, aber umgeworfen hat es ihn nicht.
Und bei mir im Studio ist jetzt unser Nationalmannschaftsreporter Florian Plettenberg. Einen schönen guten Abend. Also Jogi Löw hat auf mich sehr kämpferisch gewirkt. Du warst heute dabei bei der Pressekonferenz. Welchen Eindruck hast du bekommen?
Kann ich nur bestätigen. Ich war positiv überrascht. Also ich habe ihn sehr impulsiv auch in der einen oder anderen Thematik wahrgenommen. Also man hat ihm deutlich angemerkt, dass er auch Mitteilungsbedürfnis hatte. Er hat es den Zeitpunkt jetzt bewusst auch gewählt, um einfach auch mal aus seiner Sicht ein paar Dinge klarzustellen. Also ich fand ihn auch sehr nach vorne gewandt. Ich fand ihn sehr kämpferisch und habe ihn heute so erlebt, dass ich ihm Glauben schenke, dass er auf die Aufgaben in den nächsten Wochen und Monaten, die sehr, sehr schwierig werden, wir kommen ja noch darauf zu sprechen, richtig Bock hat.
Er hat heute ganz klar von Wut gesprochen und eben auch eine gewisse Explosionsgefahr angesprochen. Was macht ihn konkret so sauer?
Also was ihn vor allem sauer macht, und das ist auch unsere bestätigte Information, es gab ja diesen Vorstoß von Präsident Fritz Keller, wonach er eben versucht hat, Joachim Löw dazu zu bewegen, zu sagen, komm, pass auf, Rücktritt nach der EM 2021. Aber das größte Problem war, dass Keller damit die Öffentlichkeit beschwichtigen wollte. Also er wollte damit ein öffentliches Zeichen setzen. Und das ist das, was Löw total in Rage bringt, weil er hat ja die Vertrauensfrage letzten Montag auf der Präsidiumssitzung gestellt und hat gesagt, hält man mich aus Überzeugung? Das war ihm ganz wichtig und das hat er heute auch mehrfach zum Ausdruck gebracht, weil er hat gesagt, ich bin eine Führungskraft, ich bin der Bundestrainer und ich möchte das Präsidium hinter mir wissen. Das Gefühl hat er, deswegen macht er weiter und deswegen hatte er auch noch keine Rücktrittsgedanken. Aber wir haben es ja eben auch schon gehört, ihn nervt es halt total, dass ja, die eine oder andere Stelle etwas undicht ist. Er möchte Geschlossenheit.
Dennoch, die Erwartungshaltung ist ja sehr hoch auch an ihn vom Präsidium. Also er muss da eine erfolgreiche und begeisternde EM abliefern. Wie fest fühlt er sich denn selbst im Sattel?
Er hat ja rumgedruckst, möchte ich mal sagen, was seine eigene Zukunft anbelangt. Er hat ja einen Vertrag bis 2022, also einschließlich der WM in Katar. Er konnte sich nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, ich mache darüber hinaus weiter. Fakt ist, das EM-Turnier nächstes Jahr, das wird der Gradmesser. Danach wird Bilanz gezogen. Das hat er auch heute selber nochmal gesagt. Und ich kann mir, wie gesagt, sehr gut vorstellen, dass er nach dem kommenden Turnier möglicherweise selber ja, den Rücktritt erklären wird, aber es hängt natürlich viel davon ab, wie Deutschland noch abschneiden wird. Aber ich glaube schon, dass er jetzt auch den Rückhalt von Keller spürt, von Bierhoff, vom Präsidium und dass er jetzt natürlich auch den Rückhalt hat von der Mannschaft. Das war ihm ja auch ganz, ganz wichtig.
Und ein Thema, das wir auch oft hier thematisiert haben, sind die drei aussortierten Weltmeister. Nach meinem Empfinden hat er die Tür offen gelassen. Wie siehst du's?
Da fand ich ihn heute tatsächlich am stärksten. Also er hat ja sehr impulsiv mitgeteilt, dass er alles dafür tun wird, dass die Mannschaft sich so aufstellt, auch nominell, dass sie dann Erfolg hat. Zuletzt hatte sie ja so mittelmäßigen Erfolg und hat so mittelmäßig begeistert. Deswegen kommt eigentlich alles auf den Prüfstein. Bierhoff hat das letzte Woche schon angekündigt. Löw hat das jetzt sozusagen bestätigt. Also das finde ich so die spannendste Geschichte an dem ganzen Tag heute, dass er gesagt hat, ich schaue mir ganz genau an, wer hilft mir weiter, um mich zu meinen eigenen Zielen zu führen. Deswegen interpretiere ich es so, dass für jeden die Tür auf ist. Mhm. Er wird allein bemessen, was die Mannschaft dann hinterher stärker macht. Und wenn er feststellt, wir brauchen vielleicht einen Innenverteidiger, könnte es für Boateng oder Hummels die Möglichkeit sein. Wenn er sagt, ich brauche vielleicht aber auch einen Stürmer, vielleicht ist Max Kruse wieder ein Thema oder vielleicht Thomas Müller. Aber er hat schon zu verstehen gegeben, er möchte seinen Umbruch fortführen. Er möchte, dass sich die jungen Spieler weiter entfalten. Und das fand ich auch sehr bemerkenswert. WM 2010, EM 2012, da hat er ja die Spieler, die dann 2014 Weltmeister wurden, auch sich entwickeln lassen. Ja. Und wenn man sich auch mit diesen DFB-Protagonisten unterhält, es zielt schon sehr, sehr vieles auf das WM-Turnier in Katar dann hin.
Also sehr spannend, wobei eben noch nicht klar ist, ob er dann auch die Nationalelf zur WM 2022 führen wird. Zumindest weiß er jetzt schon, auf wen die Nationalmannschaft in der Qualifikation trifft. Denn heute wurden die Gruppen ausgelost und das ist das Ergebnis.
Wir sehen Deutschlands Quali-Gegner stehen fest. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat auf dem Weg zur WM 2022 in Katar vermeintlich leichte Aufgaben erwischt. Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw trifft in der Qualifikation in der Gruppe J auf Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein. Das ergab die Auslosung am Montag in Zürich.
Die Qualifikationsspiele finden zwischen März und November 2021 statt. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM. Das Team des DFB war im Topf der Top-Nationen gesetzt. Daher waren Duelle gegen Weltmeister Frankreich, Spanien oder England ausgeschlossen.
So, und dann wollen wir uns doch mal die Gruppe J angucken. Und Florian, bitte kurz mal deine Einschätzung. Ich würde sagen, es ist die einfachste, die überhaupt möglich war, oder?
Ja, die Gruppe J für Yogi, aber das ist eine Gruppe, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Da müssen wir Erster werden. Eben haben wir ja schon gesagt, der Gruppensieger qualifiziert sich dann für Katar. Ansonsten müsste man in die Playoffs gehen. Am 24.03. geht's los, aber da gibt es überhaupt keine Diskussion. Also da muss Deutschland also sowas von sich qualifizieren. Alles andere wäre ein Desaster.
Aber wer ist denn davon jetzt noch der, sagen wir mal, schwierigste Gegner aus der Gruppe? Wen würdest du da nennen?
Ich würde sagen Armenien. Armenien hat eine ganz gute Truppe, hat ja auch mit Henrik Mkhitaryan jemanden in den eigenen Reihen, den man ja auch kennt, auch noch aus Dortmunder Zeiten. Also das ist schon ein Spieler, der ist natürlich da ein Nationalheld. Aber nochmal, okay, Island hat natürlich auch schon bewiesen, dass sie wehtun können.
Ja.
Ja, mag vielleicht ein kleines Stolpersteinchen sein, aber nein, da darf nichts passieren. Und da erwarte ich im Grunde genommen 10 Siege.
Okay, das ist eine steile These. Wir haben natürlich online für Sie, liebe Zuschauer, alle Gruppen aufgelistet. Die sehen wir jetzt auch nochmal hinter Florian. Da kannst du uns vielleicht auch nochmal sagen, welche Gruppe oder welcher Teilnehmer es denn am schwersten erwischt hat.
Ja, ich finde Gruppe B auf jeden Fall sehr, sehr spannend mit Spanien, Schweden und Griechenland. Und Gruppe A finde ich auch sehr, sehr interessant mit Irland, Serbien und Portugal. Also ja, unterm Strich hat Deutschland wirklich fast das größte Losglück erwischt, würde ich sagen. Aber man muss auch mal Glück haben, es gab ja zuletzt zu viele Probleme im deutschen Fußball. Deswegen freuen wir uns jetzt einfach mal über diese Gruppe J.
So, und dann kommen wir zu einem weiteren spannenden Thema, denn die deutsche Fußballliga, die hatte heute auch einen wichtigen Termin, also eine wichtige Pressekonferenz. Und da ging es um die Verteilung der TV-Gelder, immer ein Streitpunkt, wie werden die Mediengelder, die man da erlöst, denn gerecht verteilt. Und es kam zu einer, ich würde fast sagen, kleinen Revolution.
Die DFL hat in Person von Christian Seifert entschieden. Die Fernsehgelder werden künftig gleichmäßiger verteilt. Das Ziel, die finanzielle Stabilität aller 36 Profivereine zu gewährleisten. Alleine in dieser Saison erwartet Seifert einen Corona-bedingten Umsatzrückgang von 1 Milliarde Euro. Dem wird nun Rechnung getragen.
Als Präsidium haben wir es unsere Aufgabe angesehen, übrigens schon seit März, nach wie vor die gesamte Liga, alle 36 Clubs so gut als möglich durch diese Krise zu führen, gemeinsam, auf Basis von Solidarität, aber mit einem klaren Blick für die Realität und dennoch mit einem Blick in die Zukunft.
4 Säulen gibt es künftig bei der Verteilung. Die große Veränderung, es gibt künftig mehr Geld für gute Nachwuchsarbeit und das generelle Interesse an einem Club wird im Verteilerschlüssel berücksichtigt. Heißt, die Wichtigkeit der jeweiligen Vereine für die deutsche Bevölkerung ist ausschlaggebend. Zusätzlich, sagt Seifert, soll das Bewusstsein geschärft werden, welche Außenwirkung die Clubs haben. Auch die internationalen Erlöse werden nach einem neuen Schlüssel verteilt, der den jüngsten Streit unter den Clubs beenden soll. Insgesamt werden mit dem neuen Konzept vor allem die kleineren Clubs gestärkt. Die Corona-Pandemie hat große finanzielle Auswirkungen auf den Fußball. Die DFL versucht mit der Neuregelung des Verteilerschlüssels, den Schaden möglichst gering zu halten.
Leroy Sané machen wir jetzt und der konnte beim FC Bayern noch nicht so richtig durchstarten. Er stand zwar in der Startelf gegen RB Leipzig, konnte sich da aber nicht entscheidend in Szene setzen und wie er das Zuspiel der Mannschaftskollegen fand, das hat man dann auch über die Außenmikrofone hören können. Der 24-Jährige hat beim FCB noch nicht in die Spur gefunden und aktuell hat er auch einen schweren Stand.
Ein Samstagabend zum Vergessen. Für Leroy Sané das Spitzenspiel gegen Leipzig eine große Enttäuschung. 0 Torschüsse, 0 Torschussvorlagen, nur eine Strafraumaktion und bei 30 Ballkontakten 11-mal den Ball verloren. Die Bilanz des bayerischen Königstransfers ernüchternd. Und Trainer Hansi Flick wird nach dem Spiel auch deutlich bezüglich Sanés Leistung.
Was die Nominierung von Leroy betrifft, ist es, wir haben auf den Außenpositionen einfach 4 Außenstürmer, die eine gute Qualität haben, sehr gute Qualität. Im Moment, muss man einfach sagen, ist Kingsley Coman der ja, Akzente setzt, der Tore macht, der Torgefahr ausstrahlt, der Tore vorbereitet, einen guten Blick auch für den letzten, ja, für den Raum hat. Also er hat ein sehr gutes Spiel gemacht und von daher ist das das Niveau, was ich mir natürlich von allen auch wünsche.
Der Bayern-Trainer nimmt kein Blatt vor dem Mund. Coman derzeit die Nummer 1 unter den Flügelstürmern. 8 Scorerpunkte in den letzten 4 Partien. Davon kann Sané nur träumen. Der Neuzugang im selben Zeitraum mit nur einem Assist. Alfred Draxler, Sport1-Experte, hat Sané schon zu Schalker-Zeiten beobachtet und sieht diese Schwäche bei ihm.
Wenn man ihn mit Coman vergleicht, dann hat Coman eindeutig die Nase vorn, auch was den Stammplatz anbelangt. Und es heißt immer wieder, er tut zu wenig nach hinten. Ich habe ihn ja schon vor vielen Jahren in Schalke gesehen, das war es auch schon so.
Das von Hansi Flick gewünschte Gegenpressing nicht unbedingt Sanés Kernkompetenz. Wobei die 47,7% gewonnenen Zweikämpfe gegen Leipzig ein guter Wert für einen Stürmer. Das große Problem aber, die Körpersprache. Schon zu City-Zeiten nicht wirklich Sanés Stärke. Und jetzt erneut Anlass für Kritik.
Gestern hat man so 2-3 Situationen gesehen, finde ich, im Spiel, wo die Körpersprache dann auch, wo der Kopf runterging, so ein bisschen, ne, legt mich am, wie auch immer, den einen angemacht, weil der Ball nicht richtig kam. Also sowas kriege ich natürlich dann auch mit. Und das ist nicht gut. Also daran muss er arbeiten.
Zu Sanés Verteidigung muss man aber sagen, als Joker funktioniert er bisher einwandfrei. Im Spitzenspiel gegen Dortmund besorgt er nach seiner Einwechslung das wichtige 3:1. Gegen Stuttgart bereitet er den 3:1-Treffer von Costa vor. In einer Phase, in der der VfB dem 2:2 näher ist. Sané hat also durchaus Einfluss auf das Bayern-Spiel. Vielleicht muss er erstmal in seinen Rhythmus kommen.
Man sollte ihm aber die Zeit noch geben, er in die Offensive, was er da einbringen kann, ist überragend. Und ich glaube, dass wenn er sich da mal ein bisschen einspielt, dass dann noch viel Schönes von ihm zu sehen sein wird.
Ja, der war lange verletzt, das ist einfach so.
Dennoch, es ist noch viel Luft nach oben bei Leroy Sané. Der Startelf-Einsatz gegen Leipzig von Flick durchaus ein Vertrauensbeweis an ihn. Dieses Vertrauen konnte er aber nicht zurückgeben. Flicks Fingerzeig nach dem Spiel macht eines deutlich. Sané muss jetzt liefern.
Ja, der Frust ist nachvollziehbar. Florian Plettenberg nach wie vor im Studio, nicht nur unser Mann für die Nationalmannschaft, sondern auch bei den Bayern. Das heißt, welchen Eindruck bekommst du im Moment von Leroy Sané? Warum hat er diese Startschwierigkeiten?
Ehrlicherweise keinen guten momentan. Er tut sich momentan einfacher, wenn er eingewechselt wird, wenn er vielleicht den Deckel drauf machen kann, wenn der Gegner schon so ein bisschen mürbe ist. Denn er hat ja unbestrittene Qualitäten im 1 gegen 1 mit seinem Tempo, gerade in die offenen Räume, letzte Linie. Da ist er unheimlich stark und da bringt er den Bayern einen totalen Mehrwert. Er hat extreme Probleme, wenn er in der Startelf steht. Er hat noch keine richtige Bindung zum Bayern-Spiel. Das Bayern-Spiel ist ein sehr, sehr intensives. Also Hansi Flick fordert ja eben auch nicht nur für Spektakel in der Offensive. Er fordert, dass seine Außenbahnspieler in der Defensive mitackern. Und dass sie nicht nur Alibi-Zweikämpfe führen, sondern dass sie auch richtig dazwischen gehen. Und das geht den Bayern so ein bisschen ab. Vor allen Dingen Sané, der immer mal wieder, wenn man genau hinschaut, bei Gegentoren auch mit hinten dran ist, beteiligt ist, unbeteiligt ist, weil er eben die Zweikämpfe noch nicht so richtig annimmt. Und ja, da merkt man natürlich, dass er sich jetzt bei den Bayern auf ein Spiel einstellen muss, das er vielleicht gar nicht so mag, weil er ist ein Freigeist, er möchte vorne wirbeln und möchte eigentlich mit hinten nichts zu tun haben. Aber da muss er sich anpassen, weil er kriegt da Probleme sonst. Und Coman macht das derzeit einfach besser.
Ja, da ist die Konkurrenz einfach auch sehr stark. Warum kommt er an Kingsley Coman im Moment nicht vorbei?
Coman ist in der Form seines Lebens. Er ist der Dribbelstärkste, der Zweikampfstärkste. Er ist derjenige, der die meisten Flanken schlägt. Und er ist vor allen Dingen eines effizient. Das ist ja etwas, was er so in den letzten 2-3 Jahren, das hat ihm immer so ein bisschen nachgehangen, dieser Vorwurf, dass er eben ja schon sehr viele Aktionen hat, aber nicht ganz so konsequent ist. Und das hat er jetzt eben abgelegt. Extrem torgefährlich geworden. Er ist verletzungsfrei, was ja auch wirklich aufgrund der Belastung ja nicht gang und gäbe ist. Und Coman macht es derzeit einfach sehr, sehr gut. Und er ist von allen 4 Flügelspielern derzeit die Nummer 1.
Vielleicht braucht Leroy Sané ja wirklich einfach mal ein ganz bedeutendes Erfolgserlebnis, auch vor allem von Anfang an. Glaubst du, dass er am Mittwoch in der Champions League in der Startelf stehen wird?
Die Frage ist, ob er das möchte. Also ich glaube, der Startelf-Einsatz jetzt gegen Leipzig, der war schon mal sehr bedeutend. Damit habe ich persönlich auch nicht gerechnet, weil er ja zuvor auch schon gegen Madrid gespielt hat. Gegen Moskau, die Champions-League-Geschichte ist entschieden. Bayern wird als Gruppenerster ins Achtelfinale einziehen. Das entscheidendere Spiel ist eigentlich jetzt schon am nächsten Samstag bei Union Berlin. Union Berlin, da kann man durchaus mal stolpern. Und all diese Spiele, wo schon entschieden ist, ja, da sammelt man Einsatzminuten, aber jeder Spieler beim FC Bayern weiß natürlich, wenn ich da spiele, dann zähle ich ja im Grunde genommen auch zur Reihe 2. Und er möchte zur Reihe 1 gehören, deswegen war Leipzig jetzt schon echt ein Ausrufezeichen von Flick, aber er konnte es nicht so richtig nutzen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er sich zeigen darf gegen Moskau. Ich glaube aber nicht, dass er in der Bundesliga am Wochenende in der Startelf stehen wird, weil man darf ja auch nicht vergessen, Serge Gnabry war ja auch auf der Bank, der möchte auch wieder in die Startelf rein. Also da hat der FC Bayern die Qual der Wahl, man wollte das. Ich bin sehr gespannt, wie sich Sané aus dieser Situation befreien wird.
Florian Plettenberg, vielen Dank für die Einschätzung. Die Bayern also schon durch in der Champions League Gruppenphase, aber RB Leipzig muss noch um den Einzug ins Achtelfinale zittern. Dazu gibt es gleich die Informationen hier bei uns. Willkommen zurück bei den Sport 1 News. Letzter Champions League Gruppenspieltag. Für RB Leipzig geht es noch um den Einzug ins Achtelfinale. Mit einem Sieg sind sie durch. Allerdings heißt der Gegner Manchester United und da setzte es im Hinspiel ein 0:5 und die Gruppe ist ein echt harter Brocken. Aus Leipzig berichtet Niklas Löwendorf.
Das ist die absolute Hammergruppe, es stand von Anfang an fest. RB Leipzig, Paris Saint-Germain und Manchester United sind allesamt mit 9 Punkten gleich auf. Es deutet sich also ein absolutes Finale an. Das Gute ist, RB Leipzig hat noch alles in der eigenen Hand. Dafür ist ein Sieg gegen Manchester United allerdings Pflicht. Paris Saint-Germain muss dabei beim Gruppenletzten Başakşehir Istanbul ran. Großer Druck also für Julian Nagelsmann, aber auch große Vorfreude.
Die letzten Ergebnisse von Manchester zeigen, dass sie häufig nach Rückstand die Spiele trotzdem noch gewinnen oder wenn es unentschieden steht lange, muss man einfach trotzdem weiterarbeiten oder auch wenn man nur einzeln vorne ist oder 2-1, müssen dann weiterarbeiten, bis der Schiedsrichter abpfeift, weil Manchester einfach die Gabe hat und die Qualität auch und natürlich auch die Erfahrung der letzten Wochen, dass sie Rückstände immer noch mal aufholen können und trotzdem gewinnen.
Manchester United, da war doch was. 5:0 hat RB Leipzig das Hinspiel im Old Trafford verloren. Es war die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte. Doch trotzdem spricht für das Team von Julian Nagelsmann einiges. Zum Beispiel, dass man in dieser Saison bisher jedes Heimspiel gewonnen hat.
Das Ergebnis als solches spielt nicht mehr die große Rolle, weil es einfach jetzt andere Voraussetzungen sind. Mit dem Sieg sind wir weiter. Wir wollen sehr, sehr gerne in die K.O.-Phase der Champions League und dann müssen wir einfach dann auch so lange fighten um die 3 Punkte, bis der Schiedsrichter abpfeift.
Dass Leipzig gegen absolute Top-Teams mithalten kann, hat man spätestens am Wochenende wieder gesehen. RB hat Eindruck hinterlassen beim Auswärtsauftritt in München. 2-mal hat man gegen die Bayern sogar geführt, am Ende hat man 1 Punkt mitgenommen.
Ich glaube, wenn die Druckspiele dann positiv ausgehen und ich würde den Punkt in München schon als mit das positivste Spiel gegen Bayern ansehen, weil der Punkt tatsächlich endlich mal verdient war. Von dem her bringt es schon was für Selbstvertrauen. So Druckspiele werden dann belastend oder Spiele werden dann belastend, wenn du halt nicht gewinnst. Ja, wir haben jetzt noch nicht allzu viel verloren dieses Jahr.
Die Regenerationszeit zwischen dem Spiel in München und dem Endspiel nun gegen Manchester United sind nur 2 Tage. Wenig Zeit also vor dieser besonderen Partie. Ein kleines Trostpflaster haben die roten Bullen aber schon sicher, auch wenn es den Verantwortlichen nicht reichen wird. Europa League Platz 3 kann ihn keiner mehr nehmen.
Der BVB reist nach St. Petersburg. Das Achtelfinale ist bereits erreicht, aber man kann sagen zum Glück, denn die Personallage ist extrem angespannt bei den Dortmundern. Wer steht überhaupt zur Verfügung und wer womöglich in der Startelf? Aus Dortmund berichtet mein Kollege Lukas Rott.
Die letzte Champions League Dienstreise in diesem Jahr führt den BVB nach St. Petersburg in Russland. Eine durchaus strapaziöse Reise in einen Corona-Hotspot, die natürlich auch deshalb so kurz wie möglich gehalten wird. Abflug erst heute Nachmittag und dann Rückreise direkt nach dem Spiel morgen Abend. Mit an Bord Mats Hummels und auch Marco Reus. Unter anderem Guerrero, Meunier, Akanji, Dahoud und Morey müssen dagegen verletzungsbedingt passen. Gut, dass der BVB die Achtelfinalteilnahme bereits klar gemacht hat.
Es war wichtig, weil es hat uns, wir sind schon qualifiziert. Natürlich wollen wir immer spielen, um zu gewinnen und am Ende Nummer 1 sein. Weil es ist vielleicht nötig für nachher die Auslösung. Es ist vielleicht besser, aber nicht vor 2 Jahren. Wir hatten uns gesagt, wir müssen Nummer 1 und wir hatten auch gegen gute Mannschaft gespielt.
Damals hatte man als Gruppensieger den späteren Finalisten Tottenham Hotspurs zugelost bekommen und war im Achtelfinale gescheitert. Ein Grund für Favre, den Gruppensieg nicht mehr ganz so hoch zu hängen und dem einen oder anderen Spieler morgen eine Pause zu geben. Das und die vielen Verletzten könnten dann zu dieser Aufstellung führen mit Emre Can als Abwehrchef und dem Trio Brandt, Hazard und Reus in der Offensive. In der Mittelfeldzentrale wird Axel Witzel gegen seinen Ex-Club auflaufen und der wünscht sich wache Dortmunder von Beginn an. Wir sollten unbedingt nicht schon wieder so früh in Rückstand geraten. Leider war das ja in den letzten Spielen oft der Fall. Aber wir müssen uns auf morgen, auf Zenit fokussieren. Das ist wichtig, denn wir wollen unbedingt Gruppensieger werden.
Fünf Spiele in 15 Tagen sind es bis Weihnachten noch für den BVB und dabei allesamt vermeintlich machbare Aufgaben. St. Petersburg, Stuttgart, Bremen, Union Berlin und Eintracht Braunschweig heißen die Gegner, aber genau das hat uns ja die Vergangenheit gelehrt. Diese Aufgaben sind für den BVB oftmals die schwierigsten.
Erling Haaland fehlt also nach wie vor und es bleibt die große Frage, wer kann ihn ersetzen? Zu den möglichen Kandidaten kommt jetzt einer hinzu, der eigentlich noch gar nicht so groß in Erscheinung getreten ist. Der 18-jährige Brasilianer Renier. Die Leihgabe von Real Madrid ist zwar wieder aus der häuslichen Isolation raus und hat sich auch schon auf dem Trainingsgelände der Dortmunder an die Arbeit gemacht, aber insgesamt konnte er bislang noch nicht durchstarten. Klar wird, der BVB sucht händeringend nach einem Haaland-Ersatz.
Jedes Jahr ein Stimmungskiller beim BVB. Nach der Führungsspieler- und Mentalitäts-, jetzt die Effektivitätsfrage. Ohne Erling Haaland fehlt Dortmund vorne die Durchschlagskraft und vor allem fehlt ein echter Backup. Mario Götze vor seinem Abgang, Julian Brandt oder Marco Reus. Keiner will als Aushilfsknipser so richtig funktionieren.
Das fehlt uns ein wenig Läufe in die Tiefe vorne im Zentrum.
Favre selbst warf am Samstag auch noch Realleihgabe Renier in den Topf der potenziellen Haaland-Vertreter. Das allein Beweis, dass man in der Kaderplanung nicht ausreichend auf einen Ausfall des Norwegers vorbereitet ist. Der Brasilianer hat gerade erst eine Corona-Erkrankung und zweiwöchige Quarantäne hinter sich. Außerdem hat Renier ähnlich wie Brandt hinter der Spitze seine Stärken, ist mehr Spielgestalter als effektiver Vollstrecker. Der erst 18-Jährige machte seit seinem Wechsel zu Real Madrid 2019 kein einziges Spiel als Angreifer, ist kein Spieler, der im Sturmzentrum Gefahr ausstrahlt wie Haaland. Favre aber fehlen die Alternativen, das wird überdeutlich, wenn er mit den Namen jongliert. Brandt, Renier, Reus. Keiner scheint mehr als nur eine Notlösung zu sein. Und dem einzigen echten Stürmer Youssoufa Moukoko möchte man noch nicht zu viel Trubel und Druck zumuten. Besteht da im Winter, trotz Haaland-Rückkehr, nicht dringend Handlungsbedarf?
Denke nicht, nein. Nicht in dieser Position.
Problem erkannt, aber beheben will er oder der BVB es nicht. Man hofft, dass Haaland nach seinem geplanten Comeback im Januar nicht noch einmal länger ausfällt. Aber auch dann hat Dortmund die Chance auf die Meisterschaft, vielleicht schon im Dezember, verspielt.
Und jetzt schauen wir noch auf den Transfermarkt. Hier ist das Update für Sie in nur wenigen Sekunden, liebe Zuschauer.
Am Sonntag erzielte Jorginho Wijnaldum beim 4:0-Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers seinen ersten Saisontreffer für den FC Liverpool. Der Niederländer hat sich für Jürgen Klopp zu einem unverzichtbaren Spieler entwickelt. Bei seiner beeindruckenden Entwicklung gibt es für die Reds nur ein Problem. Der Vertrag des 30-Jährigen läuft am Saisonende aus. Da stellt sich die Frage, ob es baldig zu einer Vertragsverlängerung kommt. Ich hoffe es, sagte Klopp nach dem Erfolg gegen die Wolves bei Amazon. Man sieht, dass er die ganze Zeit spielt. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Der Mittelfeldspieler selbst hielt sich zuletzt bedeckt. Ich spreche nicht über meine Vertragssituation, hatte er klargestellt. Auch im hohen Fußballeralter von 39 Jahren macht Zlatan Ibrahimovic noch den Unterschied. Das Problem, Ibras Vertrag läuft nur bis zum kommenden Sommer. Fast schon selbst erklären, dass die Rossoneri den Angreifer auch mit 40 noch in ihren Reihen halten will. Milans Sportdirektor Frederic Massara erklärte vor dem Spiel bei Sampdoria Genua, es wird von seiner Stimmung, seinem Wunsch abhängen, sagte Massara. Er hat gezeigt, dass er uns eine Menge gibt, aber Milan gibt ihm auch viel. Wir haben ihm den Wunsch erfüllt, auf höchstem Niveau zu bleiben. Nach Sport1-Informationen steht Angelo Stiller im kommenden Sommer vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim. Der Vertrag des 19 Jahre alten Mittelfeldtalents des FC Bayern läuft 2021 aus und wurde bislang nicht verlängert. Bei der TSG steht mit Sebastian Hoeneß seit dieser Saison sein Ex-Trainer bei den Bayern Amateuren an der Seitenlinie. Unter Hoeneß wurde Stiller in der vergangenen Saison zum unverzichtbaren Stammspieler im Drittligateam der Bayern.
Dass Thomas Müller zurück zur Nationalelf kehren wird, davon ist ein Mann bereits überzeugt. Wer das ist, erfahren Sie gleich bei uns und weitere News gibt's hier, wenn Sie in einer kurzen Pause dann wieder bei uns sind.
Die Weiße Weste wird Ihnen präsentiert von Schöner Wohnen Polarweiß, unser Deckkraft-Champion.
Es gibt einen neuen Spitzenreiter. Lukas Radetzky hält beim 3:0 auf Schalke den Leverkusener Kasten sauber, sichert sich damit seine vierte Weiße Weste in dieser Saison und noch dazu den ersten Platz im Ranking. Nicht einmal ein Foul-Elfmeter, getreten von Steven Skripski, macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Der Keeper der Werkself ist in der richtigen Ecke und kann auch den Nachschuss abwehren. Sein Team feiert ihn. Zu Recht.
Die Weiße Weste wurde Ihnen präsentiert von Schöner Wohnen Polarweiß, unser Deckkraft-Champion.
Hoeneß. Damit willkommen zurück bei den Sport1 News. Heute hat sich Joachim Löw auf der Pressekonferenz geäußert. Er hat die Tür für die drei aussortierten Weltmeister offen gelassen. Sollte er Bedarf sehen, würde er handeln. Was die Rückkehr von Thomas Müller betrifft, da ist sich ein Mann allerdings bereits sicher. Mehr dazu jetzt im Newsflash.
Hoeneß glaubt an Müller-Rückkehr. Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß geht fest von Thomas Müllers Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft unter Bundestrainer Joachim Löw aus. Ich bin überzeugt, dass er einer derjenigen sein wird, auf die Jogi Löw im Frühjahr, wenn es so bleibt, nicht verzichten wird, sagte Hoeneß in der Sendung Blickpunkt Sport im BR über den seit Wochen im Bayern-Team herausragenden Weltmeister von 2014. Müller war im Frühjahr 2019 von Löw zusammen mit Jerome Boateng und Mats Hummels aus dem Nationalteam aussortiert worden. Der FC Bayern muss vorerst auf Javi Martinez verzichten. Der Spanier hat sich am Samstag im Spitzenspiel gegen RB Leipzig eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen, teilte der Rekordmeister am Montag mit. Offen ließen die Bayern, um welche Verletzung es sich genau handelt und wie lange der 32-Jährige ausfallen wird. Shitstorm für Bayer nach peinlichem Post. Bayer Leverkusen bedankt sich auf Twitter bei Eigentorschütze Malik Ciao von Schalke 04. Das kommt bei den Fußballfans überhaupt nicht gut an. Da der Treffer zum 1:0 wegen des Schubsers von Alexander Dragovic auch noch umstritten war, wurde der Post heftig kritisiert. Immerhin gab der Club später zu. Schwacher Tweet. Es war nicht unsere Absicht, einen Spieler der gegnerischen Mannschaft bloßzustellen oder respektlos zu handeln. Wir entschuldigen uns bei Malik Ciao und Schalke 04. Salah pulverisiert Ronaldo-Marke. Beim 4:0-Sieg des FC Liverpool über die Wolverhampton Wanderers hat Mo Salah eine Marke von Cristiano Ronaldo geknackt. Mit dem 1:0-Treffer schoss der 28-Jährige sein 84. Tor in der Premier League. Der Ägypter benötigte für 84 Tore, die auch CR7 insgesamt in der Premier League erzielt hatte, mit 131 Partien, 65 Matches weniger als der Portugiese. Federer heiß auf Olympia. Tennis-Superstar Roger Federer hat die Olympischen Spiele in Tokio im kommenden Sommer fest im Blick und will auch im Alter von dann fast 40 Jahren nochmals angreifen. Mein großer Plan ist, dort bei Olympia dabei zu sein, sagte der Grand-Slam-Rekord-Champion bei einem Videogespräch auf einer japanischen Online-Plattform. Hoffen wir das Beste, dass die Olympischen Spiele nächstes Jahr in Tokio stattfinden können. Das ist eines meiner großen Ziele. Derzeit bereitet sich Federer auf sein Comeback auf der Tour vor. Nach zwei Knieoperationen hatte er seine Saison schon im Sommer beendet.
So, das war's von den Sport1 News. Ich verabschiede mich.